Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Emoticon, dem Podcast zum Thema körperliche Fitness bei Kindern. Heute dreht sich alles um wichtige Ergebnisse und den Ausblick von Emoticon. Ich bin Kim Lochau von der Universität Potsdam und neben mir sitzt heute Reinhold Kliegel. Herzlich willkommen, Reinhold. Vielleicht kannst du dich ja noch einmal kurz vorstellen.
Ja, guten Tag zusammen. Ich bin Reinhold Kliegel und ich bin Seniorprofessor für Psychologie an der Uni Potsdam. Seniorprofessor bedeutet auch, dass ich wahrscheinlich der Älteste in diesem Emoticon-Team bin, aber von der Mitarbeit her bin ich eigentlich der Jüngste. Das heißt, ich bin eigentlich erst vor ein paar Jahren dazu gestoßen und beschäftige mich hier vor allem mit der Analyse der Daten und auch der statistischen Modellierung der Daten.
Ja, Reinhold, vielen Dank. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Steigen wir auch direkt mit der ersten Frage mal ins Thema ein. Wie sehen denn jetzt konkrete Ergebnisse der Emoticon-Erhebungen aus?
Also die Ergebnisse der letzten 8 Jahre, die zeigen 3 sehr verschiedene Entwicklungen der motorischen Fähigkeiten. Also anders als man vielleicht annehmen möchte, dass die motorische Fitness ein einziges Konstrukt ist, eine einzige Leistung ist, zeigt sich eben, dass wenn man eben auf die Ebenen runtergeht, dass die Entwicklungen da sehr verschieden sind. Zum Beispiel die Schnelligkeit, das ist also wie schnell kann ein Kind 20 Meter laufen, wie lange braucht ein Kind, um 20 Meter zu laufen, zu sprinten, die hat sich über die letzten Jahre erhöht. Das heißt also, die Kinder können heute schneller laufen, als sie das vor 10 Jahren konnten, im Durchschnitt. Auf der anderen Seite, wenn man misst, wie weit die Kinder in 6 Minuten laufen können, das ist ein Test der Ausdauer, diese Fertigkeit, die hat in dem gleichen Zeitraum immer abgenommen. Das heißt also, einmal haben wir eine positive Entwicklung in der Schnelligkeit und auf der anderen Seite, bezogen auf die Ausdauer, haben wir eine negative Entwicklung. Das heißt, die Ausdauer nimmt immer ab und zwar, man sagt dann sogar linear. Und die dritte Entwicklung, die finden wir jetzt bei Aufgaben, die sich auf die Kraft und die Koordination beziehen. Also Kraft ist zum Beispiel, wie weit ich einen Medizinball stoßen kann. Und Kraft ist auch, wie weit ich aus dem Stand springen kann. Und die Koordination, das ist eine Aufgabe, die erfordert auch sehr viel kognitive oder geistige Leistung. Da muss man nämlich ein kompliziertes Muster, einen sogenannten Sternlauf, absolvieren. Und zwar läuft man da nicht nur vorwärts, sondern da müssen die Kinder auf bestimmten Strecken eben auch rückwärts oder seitwärts laufen. Das heißt also, hier geht es nicht nur um die Schnelligkeit, sondern da geht es auch darum, sich zu merken, in welcher Reihenfolge man welche Bewegungen ausführen muss. Und diese 3 letzten Tests, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die zeigen eine ganz interessante Entwicklung. Da hat sich nämlich zunächst über die ersten Jahre, also von 2011 bis 2014, sagen wir mal, 2015, hat sich die Leistung verbessert und seit ungefähr 2015 nimmt die Leistung ab. Wir haben also hier einen Bogen, wenn man so möchte. Die Entwicklung über die Jahre lässt sich wie ein Bogen beschreiben und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil es nämlich bedeutet, dass wir eigentlich zunächst auf dem guten Weg waren und in den letzten Jahren sind wir eigentlich eher auf einem schlechten Weg. Das heißt also, eigentlich wäre es sehr viel besser, wenn diese Kurve andersrum wäre, ne? Wenn es zunächst vielleicht schlechter geworden wäre und wenn es jetzt in den letzten Jahren besser geworden wäre. Nun sind diese 3 verschiedenen Entwicklungen, haben natürlich auch unterschiedliche Bedeutungen. Und da ist jetzt eben wichtig, dass aus gesundheitlicher Perspektive vor allem diese negative Entwicklung der Ausdauer besonders dramatisch ist und auch von besonders großer Bedeutung für die spätere Gesundheit der Kinder ist. Und diese negativ-quadratischen Entwicklungen, also diese Tests, bei denen wir zunächst einen Anstieg der Leistung und jetzt in den letzten Jahren eher einen Abfall der Leistung beobachtet haben, das ist sehr bedenklich, ne? Weil natürlich eben die Entwicklung jetzt negativ ist, aber diese Entwicklung ist noch sehr, sehr schwach. Und wir glauben eigentlich, dass wir hier vielleicht eine Chance hätten, diesen Trend wieder umzukehren. Wenn die Eltern und die Lehrer und die Schüler und das Ministerium und die Wissenschaft und der Landessportbund, wenn die alle zusammenspielen, dann können wir vielleicht da wirklich nochmal eine sich anbahnende schlechte Entwicklung umdrehen.
Gibt es denn bei den Entwicklungen, die du gerade beschrieben hast, irgendwelche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen?
Also das wirklich Erstaunliche und etwas, was mich als Wissenschaftler, und ich arbeite ja schon lange mit so Datenanalysen von großen Datensätzen, an den Emoticon-Daten beeindruckt hat. Ja, und das ist wirklich, dass diese Daten, die ich gerade beschrieben habe, diese Entwicklungen, die finden wir in gleicher Weise für Jungen und Mädchen. Die laufen absolut parallel. Ja. Und das ist eben zunächst mal, natürlich, also sind jetzt die Unterschiede zwischen den Jungen und Mädchen sind natürlich da. Ne? Also Jungen haben einfach mehr Kraft. Und da ist dann der Unterschied zwischen den Jungen und den Mädchen größer als zum Beispiel beim Sternlauf. Ne? Wenn es um den Geist geht, wenn es darum geht, dass man irgendwie mitdenken muss und so weiter, dann werden die Unterschiede zwischen den Jungen und den Mädchen sehr viel kleiner, weil es dann eben nicht mehr so sehr von Kraft abhängt. Also es gibt Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in der Leistung in den Tests, aber das Erstaunliche und das wirklich Wichtige ist, dass die Entwicklung über die letzten Jahre, die wir gesehen haben, sich absolut parallel zeigt. Ja, also alles, was ich beschrieben habe, wo es zunimmt, das gilt für Jungen und Mädchen. Und alles, was schlecht wird, gilt für Jungen und Mädchen. Und alles, was ich als erst Anstieg und dann Abstieg beschrieben habe, gilt auch für Jungen und Mädchen. Und es gilt auch in gleicher Weise, wenn wir uns die Kinder in der dritten Klasse, die ja unterschiedlich alt sind, ne? Es gibt Kinder, die sind ein bisschen, sind 8 Jahre und die anderen sind schon 8,5 Jahre und die nächsten sind schon 9 Jahre. Und wenn wir uns die Daten nach dem Alter der Kinder ansehen, dann finden wir auch wieder, was wir erwarten. Dass, also natürlich gibt es eine Entwicklung, das heißt, die älteren Kinder zeigen eben immer bessere Leistungen als die jüngeren Kinder in der dritten Klasse. Aber auch hier ist die Entwicklung über diese letzten 10 Jahre, die gilt in gleicher Weise für die jüngeren wie für die älteren Kinder. Und man kann es sogar noch mal auf eine dritte Ebene runterbringen. Wir können uns ja in jeder Klasse und bei Jungen und Mädchen getrennt noch mal einfach mal anschauen, wie entwickeln sich eigentlich die Kinder, die besonders fit sind, also sagen wir mal die 20% fittesten Kinder, dann die nächsten 20% und auf der anderen Ebene dann die 20% Kinder, bei denen die Leistungen generell am niedrigsten sind. Das heißt also, wir können zum Beispiel 5 verschiedene Gruppen in jeder Aufgabe bilden und auch da zeigt sich, dass die Entwicklung absolut parallel ist. Also nicht absolut, es gibt so kleine Unterschiede. Da ist es in der Regel so, dass die Entwicklung immer, wenn man das bei den fitten Kindern, diese Entwicklungen weniger schlecht sind. Und bei den Kindern, die fit sind, bei denen wird diese Entwicklung, die negativ ist, also zum Beispiel beim Ausdauer, eher noch stärker. Da ist also der Verlust der Leistung noch stärker. Also das ist auch nochmal ein Hinweis darauf, wie ernst diese Sache ist. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt hier, weil man jetzt sagen kann, ja, wie groß ist denn jetzt dieser Verlust? Nun, wenn wir uns jetzt mal diesen Ausdauerlauf ansehen, dann misst man ja, wie weit können die Kinder in 6 Minuten laufen? Und wenn man die Kinder vergleicht, die wir in 2011 gemessen haben und die Kinder, die wir 2018 gemessen haben, dann war es so, dass die Kinder in 2018 20 Meter weniger weit laufen konnten. Das ist jetzt der Verlust. Also das heißt, über diese 8 Jahre, über diese 9 Jahre laufen die Kinder 20 Meter weniger weit. Jetzt können Sie sagen, 20 Meter, ist das wirklich etwas, worüber wir uns groß Sorgen machen sollten? Wenn ich Ihnen jetzt aber sage, dass wenn man in einer aktuellen Klasse die 8-jährigen und die 9-jährigen Kinder vergleicht, wir finden ja Kinder, die 8 Jahre alt sind und Kinder, die 9 Jahre alt sind in der Klasse. Und wenn man vergleicht, wie sehr sich diese Kinder unterscheiden, dann finden wir, dass die 9-jährigen Kinder 14 Meter weiter laufen als die 8-jährigen Kinder. Das heißt also, die Entwicklung, die wir in einem Jahr sehen in der dritten Klasse, ist 14 Meter und der Verlust, den wir über die 9 Jahre gesehen haben, von 2011 bis 2018 oder 8 Jahre gesehen haben, ist 20 Meter. Das heißt also, um die Leistung zu zeigen, die man 2011 beobachtet hat, müssen die Kinder jetzt 1,5 Jahre älter sein. Also die Leistung des typischen 8-jährigen Kindes, die finden wir jetzt erst bei einem 9,5-jährigen Kind. Und das ist schon ein massiver Unterschied. Wir verlieren über ein Jahr an Leistungszuwachs über die Zeit. Das ist der Verlust, den wir da schon haben.
Kann man denn einen Unterschied finden zwischen Kindern, die auf dem Land aufwachsen und Kindern, die in der Stadt aufwachsen?
Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Auch von der Geschichte her kann man ja beides erwarten, ne? Dass die Landkinder eben mehr sich bewegen, weil sie eben auf dem Land sind und nicht in der Stadt sitzen. Und da hat sich aber in den letzten Jahren, scheint sich umgedreht zu haben, dass in der Tat eigentlich eher die Kinder in der Stadt fitter sind, möglicherweise, weil es eben dort mehr Angebote für Sport und so weiter gibt. Insgesamt ist die Befundlage da noch etwas widersprüchlich und abhängig von Faktoren, die wir noch gar nicht so richtig verstehen. Was jetzt bei Emoticon aber ein besonderer Befund ist und ein besonderes Ergebnis ist, dass es eine große Rolle spielt, ob das Kind in einer Schule ist, die sich im Speckgürtel von Berlin befindet, oder ob die Kinder eben weiter draußen im Land wohnen. Und was man da zunächst mal findet, ist, dass die Kinder, die im Speckgürtel wohnen, körperlich sehr viel fitter sind als die Kinder, die weiter draußen im Land sind. Und das ist natürlich irgendwie sozusagen nicht fair, ne? Das ist also sicher sozial absolut nicht gerecht, weil es natürlich, zumindest ist es die Vermutung, naheliegend ist, dass wir hier einfach einen Unterschied im sozialen Status, im sozialen Einkommen der Eltern sieht. Das heißt also, wir haben im Speckgürtel einfach sich finanziell besser gestellten, sozialökonomisch besser gestellten Eltern und Familien als im weiteren Land. Und offensichtlich übersetzt sich dieser ökonomische Vorteil, dieser Sozialstatusvorteil in einen Unterschied in der körperlichen Fitness der Kinder in der dritten Klasse. Und das ist auch wirklich ein Ergebnis, das meiner Ansicht nach schon von sehr großer politischer Relevanz ist und das man also auch zur Kenntnis nehmen muss. Das sind keine Mickey-Maus-Effekte. Ja, das sind wirklich bedeutsame Effekte.
Warum ist Emoticon denn jetzt so bedeutend? Wieso ist es wichtig, dass wir die genannten Ergebnisse und Entwicklungen kennen?
Ja, ich denke, dass Emoticon ein gesellschaftlich und politisch hochrelevantes Projekt ist. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, an keinem relevanteren Projekt mitgearbeitet. Und ich würde gerne nochmal einige Punkte auch aufgreifen, unterstreichen auch, wie wichtig wir das halten. Also zum einen würde ich nochmal gerne unterstreichen, dass wir glauben, dass Emoticon ein Frühwarnsystem ist. Ein Frühwarnsystem für eine Entwicklung im Bereich der motorischen Fitness, bei der wir aktiv gegensteuern müssen. Wenn ich nochmal vielleicht einige Ergebnisse ganz kurz in Erinnerung rufen darf. Also zum einen ist die Entwicklung sehr stark abhängig von der Aufgabe. Die Schnelligkeit wird besser, Kraft und Koordination haben sich zunächst auch verbessert, aber die nehmen jetzt leider ab und diese Entwicklung ist besonders negativ eben für die Ausdauer. Und wir haben gesehen, dass das gilt für Mädchen und Jungen, das gilt für jüngere und ältere Kinder und das zeigt sich für das gesamte Leistungsspektrum der Kinder. Das heißt also bei Kindern mit sehr geringer Fitness bis hin zu Kindern mit sehr hoher Fitness. Was es bedeutet ist, dass auch wenn wir zum Teil sehr kleine Effekte haben, dann sind das keine Zufallsbefunde, sondern sehr stabile Ergebnisse. Und es sind ja gerade die kleinen Effekte, die für ein Frühwarnsystem irgendwie wichtig sind. Also der Nutzen eines großen Effekts ist gering, wenn wir beim Erdbeben gewarnt werden, während das Haus bereits einstürzt. Wir brauchen also die Warnung, bevor unser Haus einstürzt. Und da sind wir wirklich in vielen Bereichen bezogen auf diese motorische Fitness. Der zweite Punkt ist, dass der größte Leistungsrückgang eben die Ausdauerleistung betrifft. Und hier ist es vor allem eigentlich Kinder mit der geringen motorischen Fitness, bei denen diese schlechte Entwicklung besonders ausgeprägt ist. Und wir müssen das wieder sehr, sehr ernst nehmen, weil diese motorische Leistung für die aktuelle und spätere Gesundheit der Kinder der wichtigste Indikator ist. Es gibt hier ganz viele Belege dafür, dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen der motorischen Fitness und auch der kognitiven Leistung und auch wie wohl die Kinder sich ganz generell mit ihrem Leben fühlen. Und der dritte Effekt ist, dass es eben hier nicht nur um die Kinder geht, die gerade jetzt in der Schule sind und für die vielleicht so kleine Effekte auch keine große praktische Bedeutung haben. Vielleicht mal davon absieht, ob jemand später ein Olympiateilnehmer werden möchte. Aber es geht uns jetzt auch um die nächsten Jahrgänge von Kindern. Für die nächsten Jahrgänge von Kindern, wenn wir da nicht gegensteuern, dann addieren sich diese kleinen Effekte auf und dann haben wir eben eine sehr, sehr viel schlechtere Leistung, als das sich im Augenblick abzeichnet.
Und welche Verknüpfungen wären denn nun aus Sicht der Wissenschaft sinnvoll, um weiterführende und auch tiefergehende Analysen und Aussagen treffen zu können?
Also Wissenschaftler reden immer gerne über das, was sie als nächstes machen wollen. Und natürlich haben wir so viele Ergebnisse und so spannende Befunde, dass wir bestimmt nicht alles machen können. Und vieles davon erfordert eben natürlich auch die Kooperation mit dem Ministerium, mit dem Landessport, mit all den Institutionen, die wir jetzt schon häufiger angesprochen haben. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch das, was dem Ministerium und wahrscheinlich auch den Schülern und den Eltern am wichtigsten ist. Wir sollten wirklich noch mal mehr tun, um zu überlegen, wie wir gerade die Kinder, die körperlich nicht fit sind, die also hier gesundheitlich bedroht sind nach unserer Einschätzung, was wir da an Fördermaßnahmen installieren können, um praktisch diesem negativen Trend entgegenzuwirken. Das erfordert Forschung, das erfordert Experimente, das erfordert Interventionen, wo wir prüfen müssen, wie viel Bewegung können wir im schulischen Kontext, können wir im Sportvereinskontext irgendwie herbeiführen, um hier insgesamt zu einer besseren Entwicklung zu kommen. Das ist also einer Punkt. Der zweite Punkt ist, Wissenschaftler, vor allem Psychologen wie ich, der auch ein bisschen einen entwicklungspsychologischen Hintergrund hat, die interessieren sich natürlich immer auch, wie sich die Kinder selbst über die Jahre entwickeln, wie sich ein bestimmtes Kind entwickelt. In dem Emoticon haben wir ja nur die Kinder der dritten Klasse. Und wir sehen jedes Kind nur einmal. Wir haben also nur diese 6 Messwerte pro Kind. Und es wäre natürlich aus wissenschaftlicher Sicht total spannend, wenn wir sehen könnten, wie die Kinder, die wir jetzt in der dritten Klasse gemessen haben, wie die sich entwickelt haben, wenn wir sie wiedersehen in der fünften oder sechsten Klasse, sage ich mal. Das ist ein sogenannter Längsschnitt. Weil dann könnten wir eben auch prüfen, ob eben die körperliche Fitness, die wir jetzt in der dritten Klasse gesehen haben, auch eine Vorhersage dafür hat, wie die Fitness ein paar Jahre später sein wird und wie präzise wir das vorhersagen können. Das wäre der zweite Punkt, der Längsschnitt. Und der dritte Punkt ist jetzt, dass wir, um jetzt inhaltlich hier diese körperliche Fitness in Beziehung zur Gesundheit setzen zu können, wir unbedingt auch eigentlich Maße brauchen über die Größe und das Gewicht des Kindes. Das sind die zwei Indikatoren, die natürlich offensichtlich etwas mit der Leistung der Kinder zu tun haben und womit wir dann also sehr viel der Unterschiede zwischen den Kindern auch erklären könnten. Und sowohl dieser Längsschnitt-Idee als auch diese Idee, uns eben nochmal auch die Körperdaten der Kinder zur Verfügung zu stellen, dass es zurzeit so aussieht, als ob der Landkreis Potsdam-Mittelmark uns die Schulen dafür öffnet, wenn man so sagen darf, ja, dass wir also jetzt vielleicht nicht für das gesamte Land, was ja auch wieder organisatorisch ein Riesenaufwand wäre, aber zumindest mal für einen Landkreis haben wir so eine Zusage und eine Bereitschaft, uns auf der Ebene auch irgendwie weiterzuhelfen. Und da sind wir natürlich schon sehr, sehr dankbar dafür. Und das zeigt eben auch wieder, dass eben hier die Kooperation sehr gut klappt. Und vielleicht noch ein vierter Punkt, und der hat auch etwas zu tun mit dieser Beziehung zur Gesundheit. Und das ist jetzt etwas, das gehen wir aktuell mit dem Landkreis Oberhavel an, also mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel. Und worum es da geht, ist, dass ja alle Kinder, bevor sie in die Schule kommen, eine Schuleingangsuntersuchung machen. Und diese Daten der Schuleingangsuntersuchung, die liegen vor seit 2004. Und das Gesundheitsamt Oberhavel hat uns jetzt gebeten, sie bei der Analyse dieser Daten zu unterstützen. Das heißt also, wir sind zurzeit dabei, für das Gesundheitsamt Oberhavel zu prüfen, wie sich eigentlich diese Kennwerte, die bei der Schuleingangsuntersuchung erhoben wurden, über diese letzten 17 Jahre entwickelt haben. Und wir denken, dass wir da vor allem auch auf Unterschiede kommen werden, die sich gerade auf den Unterschied zwischen den Gemeinden im Speckgürtel und den Gemeinden, die weiter entfernt von Berlin sind, beziehen lassen. Und Oberhavel hat ja Gemeinden sowohl im Speckgürtel als außerhalb des Speckgürtels. Also es ist also aus dieser Sicht heraus der ideale Landkreis. Und wir wissen natürlich nicht jetzt, welches Kind in der Schuleingangsuntersuchung eine bestimmte Nummer hatte und welches Kind jetzt das ist, das wir dann später in der dritten Klasse in Emoticon gesehen haben. Aber wir können eben unsere Daten auf der Gemeindeebene zusammenfassen. Wir können schauen, was ist eigentlich so die durchschnittliche Fitness der Kinder in der Gemeinde im Speckgürtel und was ist die durchschnittliche Fitness der Kinder in der Gemeinde außerhalb des Speckgürtels. Und dann können wir sehen, wie sehen eigentlich die Werte dieser Gemeinde bei den Schuleingangsuntersuchungen aus. Das heißt also, wir können auf der Ebene nochmal auch prüfen, wie eben die Befunde aus der Schuleingangsuntersuchung zusammenhängen mit den Befunden, die wir bei Emoticon ermittelt haben. Und vor allem auch, wie sich diese beiden Wertreihen, wenn man so möchte, also die Entwicklung von der körperlichen Fitness in Emoticon und die Entwicklung in den Parametern, in den Variablen, in den Messwerten, die bei der Schuleingangsuntersuchung erhoben wurden, wie die sich über die Jahre entwickelt haben und ob es da eben systematische Zusammenhänge gibt. Also das sind so im Augenblick einige der Fragen, an denen wir sitzen. Wir haben natürlich noch jede Menge mehr, aber ich denke, an den Beispielen wird schon deutlich, was für ein reichhaltiges und wichtiges Projekt Emoticon ist.
Ja, Reinhold, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für meine Fragen genommen hast und auch vielen Dank an alle Interessierten fürs Zuhören. Wir sind jetzt auch schon am Ende von unserer zweiten Folge angelangt und bei weiteren Fragen oder auch Interesse rund um das Thema Emoticon können Sie gerne auf der Emoticon-Homepage vorbeischauen oder uns auch per E-Mail kontaktieren. Unsere E-Mail-Adressen sind auf der Homepage hinterlegt.